Liebe Menschen da draußen, herzlichen guten Morgen wünsche ich euch. Falls ihr Alkemüt Folge 20 zu der Uhrzeit hört, zu der diese Folge auch tatsächlich erscheint, das wäre dann Montagmorgen, fast schon Montagnacht um 5 Uhr. Erst einmal tut's mir leid, dass ihr jetzt schon oder vielleicht sogar noch auf den Beinen seid. Wenn dem so ist, dann hoffe ich, dass das Bett nicht mehr nah ist oder ihr zumindest irgendwo ein Kissen platzieren könnt bei der Arbeit oder wohin ihr auch immer unterwegs seid. Guten Morgen in jedem Fall. Ansonsten alle anderen, die sich zu irgendeiner anderen Uhrzeit vor die Lautsprecher gesetzt haben, ebenfalls ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Tom Schott und ich werde gemeinsam mit euch ein weiteres Mal, das 20. Mal, nun hineinblicken in die neue Spielewoche und mal schauen, was da so die berühmte Katze vor die Tür gelegt hat. Ich kann euch jetzt schon verraten, mal wieder eine ganze Reihe von Titeln, von denen ich mit einer Ausnahme glaube, dass die wenigsten von euch von ihnen bisher gehört haben. Und das ist schade und das ändern wir heute. Und ein Titel ist dabei, bei dem ich mir sicher bin, dass viele von euch, den sich zumindest mit einem leichten roten Stift im Kalender markiert haben. Ich spreche natürlich vom Gothic Remake, das am Freitag, dem 5. Juni erscheinen wird. Dazu werden wir heute kommen, zumindest ganz kurz und noch zu einigen anderen Titeln. Vorneweg übrigens, wie abgefahren ist es, dass wir bereits Juni haben. Das bedeutet, um Gottes Willen, in 2 Monaten und einige Wochen ist wieder Gamescom. Holy shit. Okay, zusammenreißen. Jetzt erstmal Blick in die Spielewoche vom 1. bis zum 7. Juni. Den Wochenanfang macht ein Spiel, das auf den ersten Blick total oll aussieht. Und damit meine ich nicht den Grafikstil, der ist wunderschön pixeliert, sondern die Vision, die transportiert wird auf den ersten Blick. Denn da könnte man meinen, das ist ja einfach nur ein Abklatsch. Das ist ja einfach nur ein Abklatsch von einer Formel, die Papers, Please vor vielen Jahren gefunden hat und einem Schauplatz, der stark an Fallout erinnert. Also ein Mix aus Papers, Please und Fallout. Wer braucht das schon? Dann habe ich die Demo gespielt und musste feststellen, das ist ja doch ziemlich spielenswert. Und zwar spreche ich von Underchoice, zusammengeschrieben, erscheint heute am 1. Juni für den PC und ist genau das, ein Mix aus Papers, Please und Fallout. Es ist ein riesengroßes Management-Spiel, in dem man eigentlich die ganze Zeit auf eine glorifizierte Excel-Tabelle mit vielen Bilderchen schaut und verwaltet einen postapokalyptischen Bunker samt Einwohnerschaft. Unsere Aufgabe ist es jetzt zum einen zu entscheiden, wen wir in diesem Bunker zu den Überlebenden lassen. Da stellen sich regelmäßig Leutchen vor mit ihren Profilbilderchen und ihren Wünschen und Hoffnungen für ihr Leben im Bunker. Und wir müssen dann sagen, ob sie rein dürfen oder nicht. Und außerdem müssen wir das tägliche Leben im Bunker betreuen und verwalten. Wir lösen Konflikte zwischen einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir entscheiden über die Verteilung von Rationen. Wir entscheiden über Aktivitäten und Festivitäten, die regelmäßig in diesem Bunker stattfinden und hoffen, dass alles möglichst lange gut geht. Wenn man so will, vielleicht könnte man auch sagen, Bürgermeister oder Bürgermeisterin sind wir von dieser Anlage, aber ohne in der Anlage selbst herumzulaufen. Wir gucken wirklich starr auf einen gigantischen Bildschirm, auf dem die unterschiedlichsten Informationen in meinen Augen sehr hübsch visualisiert dargestellt werden. Und damit sind wir schon im Grunde beim Kern des Spiels, eben ein Mix aus Papers, Please, damals das Spiel, in dem man ja diesen Grenzübergang eines fiktiven Ostblockstaats überwacht hat, und Fallout. Postapokalypse, alles ist schlimm, alles ist furchtbar, Zufluchtsorte sind heiß begehrt. Das ist es schon. Das ist Underchoice, ein Spiel, das mich, wie gesagt, erst abgeschreckt hat, weil es aussah wie ein warmer Aufguss von Spielen, die ich jetzt nicht unbedingt nochmal spielen muss. Und dann stellte sich aber heraus in der Demo, das ist ja hochinteressant. Also, wen das anmacht, Underchoice, 1. Juni für den PC, los geht's. Direkt einen Tag später, am 2. Juni, erscheint ein Spiel, von dem es mir schwer fällt, überhaupt zu erklären, warum man es spielen sollte, aber ich es gerne tun möchte, denn ähnlich wie bei Underchoice guckt man auch hier drauf und denkt sich, naja, im Grunde ist es ja Skyrim mit einer modernen Grafik. Und ich sage, ja, es ist Skyrim mit einer modernen Grafik. Wie geil kann was sein? Ich spreche von Fate Keeper, Ein Spiel, das auf dem PC erscheinen wird im Early Access am 2. Juni und im Grunde ein Ego-Perspektiven-Rollenspielabenteuer ist, das mit seiner Welt, seiner Präsentation, mit dem ganzen Drumherum und den Spielmechaniken extrem an Skyrim erinnert. Wir bewegen uns also durch eine vor allem von nordischer Mythologie inspirierte Spielwelt. Die sieht aber super hübsch aus im Gegensatz zu Skyrim mittlerweile, mit modernster Unreal Engine programmiert. Und da kämpfen wir gegen böse Skelettkrieger, lösen Quests, sammeln starke Waffen, lassen unseren Bart wachsen, hauen Leuten aufs Gesicht, andere lassen wir mitlaufen in unserer Gruppe. Und das ist es. Und wenn ihr euch jetzt denkt, warum erzählt ihr denn so lieblos von dieser Geschichte, die Fatekeeper erzählt, kann ich euch antworten. Das liegt vor allem daran, dass das Entwicklerstudio selbst noch gar nicht genau weiß, was hier eigentlich alles erzählt werden soll. Mit anderen Worten, wie sie sagen, es gibt bisher nur Story Bruchteile. Und das liegt daran, dass Paraclacial, so heißt das Entwicklerstudio, aus 13 Leuten besteht, wie sie selbst schreiben, und sie einfach nicht genug Leute sind, um jetzt direkt zum Launch so ein riesengroßes Skyrim-artiges Rollenspiel anzubieten. Und deswegen sagen sie, wir haben einen Kern an Geschichte, klassische Fantasy-Lore, würde ich mal sagen, wird hier wohl erzählt werden. Die präsentieren sie im Early Access und dann wollen sie gemeinsam mit der Community Schwerpunkte setzen für das Spiel. Also die wollen auch konkret Story-Input gerne bekommen, Feedback, wohin sich die Spielwelt entwickeln soll, und setzen das dann um. Mit anderen Worten, Fatekeeper existiert natürlich schon als spielbares Spiel, wird sich dann offenbaren am 2. Juni. Aber es scheint auch noch vieles zu geben, das noch nicht wirklich im Spiel drin ist und das sich über den Early Access hinaus entwickeln soll. Also eine der ganz großen Early Access Baustellenspiele. Gibt ja auch einige Titel, die erscheinen im Early Access und man könnte meinen, das sind bereits Full Releases. Dazu wird Fatekeeper wohl nicht gehören, aber wer das begleiten möchte, der ist genau richtig am 2. Juni. Ich bin sehr angetan. Ich fahre ab auf nordische Mythologie-Schauplätze. Ich fahre ab auf die Präsentation. Die wirkt sehr, englischsprachige Menschen würden grounded sagen, sehr realistisch, sehr, sehr bodenständig ist falsch. Ne, ihr wisst, was ich meine. Es hat eine realistische Anmutung. Gefällt mir, toll. 2. Juni, Freunde. Fatekeeper, das moderne Skyrim. Am 4. Juni erscheint ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil es doch recht ungewöhnlich ist. Und es heißt The Quiet Things. Erscheint für PC und Xbox und dreht sich um die Kindheit eines Mädchens namens Alice, die Anfang der 2000er in Südengland aufwächst und leider, es ist eines der schwereren Spiele, einige schlimme Dinge in ihrer Familie erleben muss. Es geht um Suizidalität, es geht um Missbrauch, es geht um Selbstverletzung und es geht um Traumata, die einem in der Kindheit zugefügt werden und an denen man womöglich ein Leben lang knabbern muss. Und das ist wiederum die Inspiration für das Spiel selbst, denn genauso etwas musste die Chefentwicklerin erleben, namens Alex Jones, die in diesem Spiel ihre Erlebnisse als Kind verarbeiten möchte. Und besonders spektakulär und auch mitnehmend ist die Tatsache, dass sie dafür auf ihre eigenen Tagebücher aus dieser Zeit zurückgreift. Wesentliche Beats der Story und der Eindrücke, die man im Spiel erleben kann, sind inspiriert und gespeist aus den Tagebüchern, die Alex Jones selbst geschrieben hat in dieser Zeit, Anfang der 2000er. Und auf die sie sich jetzt zurückbezieht. Also ein Spiel, mit dem sie selbst ihre eigene Vergangenheit aufbereiten möchte, aufarbeiten möchte, kreativ verarbeiten möchte. Gleichzeitig aber auch ein Spiel, wie sie selbst sagt, mit dem sie Diskussionen anstoßen möchte, mit denen sie vielleicht auch Menschen eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit ihren eigenen Traumata geben möchte, die vielleicht ähnliche Geschichten erlebt haben. In jedem Fall, glaube ich, ist The Quiet Things ein Spiel, für das man bereit sein muss. Das kann man sich nicht einfach so reinschieben. Da muss man schon den Kopf für haben, aber wenn, dann lohnt es sich. Es wird erzählt übrigens wie bei einer Hommage an Gone Home aus der Ego-Perspektive heraus. Es ist ein Walking Simulator, in dem man eine Geschichte erzählt bekommt, die, glaube ich, wirklich an die Nieren und ans Herz gehen wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich spiele gerne Spiele dieser Art, wenn ich einen guten Tag habe, und werde das mir auf jeden Fall näher ansehen. Schön, dass es solche Spiele auch geben kann. Und am 5. Juni, na klar, am Freitag erscheint das Spiel, auf das sich schon eine ganze Menge Leute freuen und auch auf das ich neugierig hinabblicke, nämlich das Gothic Remake für PC, Xbox und die PlayStation, entwickelt von Alchemia Interactive, die zu einem womöglich, wie die Demo bereits andeutete, tiefgreifenden Remake dieses Piranha Bytes Klassikers von vor über 20 Jahren ansetzt, ein Spiel, ein Remake, das zum einen bekannte Landschaftsmarker aus diesem Rollenspiel wieder spielbar macht, neu inszeniert, aber gleichzeitig auch, und das hat wie gesagt die Demo schon angedeutet, auch eigene Pfade geht, eigene Erzählstränge einverwebt, neue Charaktere vorstellt und dem ganzen Gothic-Universum eine neue Note hinzufügt. Und wie das dann am Ende funktionieren und aussehen wird, die Vermengung von alten Gothic-Spiellandschaften und neuen Einflüssen und neuen Zusätzen, das werde ich mir angucken. Das macht mich sehr neugierig. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ja vor einiger Zeit, mittlerweile schon vor, um Gottes Willen, 3-4 Jahren, Gothic 1 endlich mal nachgeholt im Rahmen von einem Podcast, beziehungsweise gleich zwei Podcasts. Bei Orky Cool holt nach, ist das passiert, einem Podcast-Format, in dem ich große und kleine Spieleklassiker zum ersten Mal spiele und meine Reise dokumentiere, für alle Supporter von Orky Cool verfügbar. Und damals hatte ich eine ganz tolle und einprägsame Zeit mit Gothic, wie gesagt, dokumentiert in diesen beiden Podcasts und bin deswegen umso gespannter, wie mir dieses Remake nun gefallen wird. Ich muss mir selbst noch überlegen, wie ich es bei Orky Cool begleiten will. Die ein oder andere Idee habe ich bereits. Womöglich finden auch bereits die ein oder anderen Interviews hinter den Kulissen statt. Aber ich bin gespannt drauf. Ich bin auch gespannt drauf, wie die Welt es so annehmen wird. Da gibt es ja zum einen wirklich die Hardcore-Gothic-Fans, die, glaube ich, starke Erwartungen an diesen Titel haben, vielleicht auch eine gewisse Skepsis herantragen. Und zum anderen bin ich neugierig, ob durch dieses Remake jetzt auch ganz neue Spielerinnen und Spielergruppen zu dem Gothic-Franchise finden und wie insgesamt dann das Echo auf diesen Titel aussieht. Ich werde es begleiten, ich werde mir etwas Tolles dazu einfallen lassen, ihr werdet es mitbekommen und alle Supporterinnen und Supporter dann auch hören. Klammer auf, wenn ihr zu den Supportern gehören wollt, dann geht in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link, der zur Steady-Seite führt und da könnt ihr für einen Fünfer im Monat zum Supporter werden. Über 1260 Leute haben diesen Schritt bereits getan und bereuen diesen Schritt nicht. Lasst euch nicht täuschen, es ist großartig. So. Klammer zu. Gothic. Von hier aus kommen wir traditionell zu einer besonderen Kategorie von Orkimyth, nämlich den seltsamsten Titel der Woche. Und der ist seltsam im Sinne von, huch, sowas habe ich noch nicht oft gespielt. Und zwar spreche ich von Sister Ray, erscheint am 1. Juni für den PC und ist ein Disco Elysium-like, sag ich mal, mit einer 2D-Spielwelt. Das bedeutet, es ist ein Spiel, das sehr gesprächslastig, sehr interaktionslastig ist und diese Interaktion auf eine sehr ansprechende Art und Weise präsentiert, wie es Disco Elysium vor vielen Jahren vorgemacht hat. Das bedeutet, auf der linken Bildschirmseite sehen wir in diesem Fall 2D-Vignetten aus der Spielwelt heraus, wunderschön gezeichnete Szenen, die Menschen im Gespräch zeigen oder auch Landschaften oder Gebäude oder andere Settings, die gerade zu Szene passen, und rechts auf eine ansprechende Art und Weise präsentiert, rattert dann der Dialog dieser Szene durch. Wir können immer wieder Entscheidungen treffen, wie diese Szene ausgehen soll. Und das ist auch wichtig, weil, jetzt haltet euch fest, die Geschichte, die hier erzählt wird, eine echt interessante und ziemlich einzigartige ist. Es geht um die Geschichte der Künstlerin Ray, die süchtig ist. Die ist drogenabhängig und muss sich mit ihrem Entzug von den Drogen auseinandersetzen. Sie hat also schon versucht, die richtigen Schritte einzuleiten und sich loszusagen von der Welt der Drogen. Gleichzeitig muss sie, während sie mit ihren Entzugserscheinungen kämpft, als Künstlerin Geld verdienen, irgendwie die Miete zusammenkratzen und andere Dinge des Lebens sich leisten können. Und diesen Balanceakt, den steuern wir mit in diesem, wie ich sagen möchte, ungewöhnlichen Rollenspiel, in dem die Entzugserscheinung und die damit verbundenen Mali auch spielmechanisch immer stärker werden sollen im Laufe des Spiels und unsere Handlungsfreiheiten und Entscheidungsräume immer kleiner machen. Wir müssen aufpassen, wie wir uns verhalten, nicht nur wegen unseres eigenen Moralkompasses, sondern auch, weil unsere kleine Schwester immer wieder präsent ist und beobachtet, wie wir uns in Stress- und Drucksituationen verhalten, ob wir doch rückfällig werden, ob wir jemanden beklauen, um schnell an Geld zu kommen, oder ob wir uns wirklich weiter in unserer Kunst widmen, so schwer es auch sein mag. Ein hochspannendes, also komplexes Spiel, das soziale Brennpunktthemen verhandelt und auch noch in Spielmechaniken übersetzt, Leute, was müsst ihr mehr hören? Sister Ray klingt einzigartig, scheint einzigartig zu werden und ist in jedem Fall einen Blick wert. 1. Juni, Freunde, das gucken wir uns an. Bevor wir in die Podcast-Woche bei Orki Cool blicken, gebe ich das Mikrofon rüber an meinen Gast von gestern. Luzi Kehde war bei Orki Cool trifft am gestrigen Sonntag zu Gast und hat mir erzählt von ihrer Arbeit an dem kommenden Coming-of-Age-Adventure-Spiel Frieda is Changing, ein Spiel, das die Geschichte von Frieda erzählt, die am Morgen ihres 14. Geburtstags merkt, dass sie sich fremd fühlt in der Welt, in der sie nun lebt. Konflikte mit ihren Eltern, mit sich selbst, mit der Gesellschaft bäumen sich auf und macht sie zu einem sehr wütenden Mädchen. Und Luzi ist Künstlerin des dreiköpfigen Teams Mux, die dieses Spiel jetzt gerade entwickeln, und hat mir erzählt, wie sie den wirklich phänomenalen Artstyles des Spiels gefunden hat. Bunte Graffiti-Farben, verrückte Silhouetten. Es ist so schön anzusehen. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Wie gesagt, das ganze Gespräch ist gestern frei für alle bei Orki Cool trifft erschienen. Ich habe sie im Zuge des Gesprächs, beziehungsweise vor dem Gespräch, gefragt, wie ihre Spielempfehlung für Menschen aussehen würde, von denen sie keine Ahnung hat, wie die so ticken. Und diesen Gesprächsausschnitt, der exklusiv nur hier bei Orkemy zu hören ist, den möchte ich euch gerne präsentieren. Wenn ich dich jetzt bitten würde, den Menschen da draußen, ohne zu wissen, wer da jetzt genau sitzt, ein, das haut immerhin, Spielempfehlungstitel zu nennen, wo du sagst, Leute, das ist vollkommen egal, was ihr mögt, genreübergreifend. Ich habe eine Spielempfehlung für euch. Ja, genau das ist das Gesicht, was ich befürchtet habe. Überforderung, Panik, Angst. Also, wenn es irgendwas gibt, wo du einfach so im Vorbeigehen sagst, egal was ihr mögt, ihr habt ein gutes Gefühl, das wird euch gefallen. Was wäre das? Komplett quer durch die Genres, durch die Jahrzehnte. Ich bin so gespannt.
Ich könnte jetzt halt irgendwas sagen, was so stumpf ist, dass es eh jedem gefällt, aber ich würde sagen, Little Miss Fortune wäre da mein Go-To.
Toll.
Weil das ist so, das hat einfach so eine Tiefe und es ist witzig, es ist süß, es sieht gut aus. Ich glaube, da kann schon jeder was rausziehen.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil das ist ein Spiel, das ich aus der Ferne sehr gut kenne und mich all die Jahre, es ist jetzt schon einige Zeit alt, mich immer noch nicht dran getraut habe. Ich habe den Vorgänger gespielt, Fran Bow von Kill Monday Games. Ich glaube, die sind aus Spanien oder aus Kolumbien, auf irgendein spanisch sprechendes Land, glaube ich. Und die haben dieses Little Miss Fortune vor einigen Jahren schon rausgebracht und ich habe das immer aus der Ferne gesehen und mir voller Respekt immer gedacht, da musst du eigentlich in der richtigen Verfassung für sein. So ein Spiel, ne, was schon wieder so eine Kindergeschichte erzählt, wie auch bei Fran Bow. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, worum es geht. Kannst du das nochmal paraphrasieren, so ganz grob?
Boah, ja, also es geht um ein kleines Mädchen, das, wie sagt man es am besten, das, also es gibt die ganze Zeit so eine Erzählerstimme und es geht einfach morgens aus dem Haus und seine Mutter achtet nicht richtig auf das und geht wie auf so eine Erkundungstour und dabei begegnen ihr so viele traurige Sachen auch, die sie gar nicht so richtig einordnen kann und sie schaut die immer auf ihre kindliche, naive Art an und macht immer was Positives draus. Vielleicht kann man es so irgendwie am besten erzählen.
Ja, ein wunderschön anzusehendes, ich würde es fast schon Point-and-Click-Adventure nennen, ehrlich gesagt. Ganz toller Stil. Und auf eine Weise so eine Art Antithese zum Vorgängerspiel. Das hast du bestimmt dann auch gespielt, Fran Bow, was sich ja dreht um, also im Grunde psychische Erkrankung, Tablettenmissbrauch, Halluzinationen, Schizophrenie, Angst im eigenen Elternhaus groß zu werden. Eine Katze geht verloren, erinnere ich mich noch. Das hat mich damals wahnsinnig beschäftigt. Das hat mich lange in Atem gehalten und deswegen großen Respekt vor dem Nachfolgerspiel gehabt. Aber ich nehme jetzt von dir mit, ich soll es wagen. 2019 erschien es. Es ist ja eigentlich jetzt genug Zeit vergangen, um sich dem mal anzunähern.
Ja, ich habe es nicht so gleich gesagt bei der Beschreibung, aber es ist natürlich schon, es ist ähnlich wie beim ersten Spiel, dass es schon sehr düstere Themen auch anspricht, eben so Vernachlässigung von Kindern. Und was die für Traumata mit sich rumtragen können und sich in so eine Fantasiewelt flüchten. Es ist schon auch sehr ernst, aber ich finde, es bringt es auf eine sehr positive Art rüber. Also ich finde es unfassbar interessant. Also es fesselt einen, glaub, einfach beim Spielen.
Ist das eine so eine Thematik, oder überhaupt Thematiken dieser Art in Spielen, die du gut beiseite legen kannst, wenn der Abspann läuft? Oder gehörst du zu den Menschen, zu denen auch ich gehöre, die so ein Spiel spielen und dann merken, boah, das bleibt so lange bei mir und sogar noch mehr als das, es beeinflusst auch die Stimmung, die ich mit mir herumtrage. Also wenn ich was Trauriges spiele, sind die Chancen sehr hoch, dass ich anschließend auch traurig vom Schreibtisch aufstehe.
Ja, gut, dann muss man da vorsichtig rangehen, das stimmt schon. Also bei mir ist es so, ich kann schon ganz gut mit schweren Themen umgehen. Also ich setze mich eh viel mit schwierigen Themen auseinander und ich glaube irgendwann, ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber man versteht irgendwie so, ja, es gibt einfach diese Sachen und es würde auch nicht besser, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze. Und ja, also ich glaube, ich habe ganz gut so gelernt, das so zu verarbeiten. Ja, aber ich würde auch sagen, ich würde auch jedem raten, schon mit sich einzuchecken, bevor man sowas spielt. Also ja, klar.
Ist das eine Art von Spiel, die dich schon immer gereizt hat, wenn ich fragen darf? Also diese Art von Spiele, die große Heldenreisen austauschen gegen Geschichten, die sich drehen um die kleinen Ängste, sage ich mal, des Lebens, die manchmal auch sehr groß werden können?
Ja, es sind ja schon eher die realen Ängste eigentlich. Ja, also auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall sagen, Heldengeschichten waren eigentlich noch nie meins. Also zum Beispiel irgendwelche Superhelden-Sachen oder so, jetzt um halt so das Vorzeigeding zu nennen. Das interessiert mich, also mich interessieren eigentlich Geschichten meistens relativ wenig, wenn sie nicht irgendwelche Probleme aus der realen Welt auch einer abstrakten Übersetzung bearbeiten. Also ich merke, also diese Sachen gehen mir zwar auch besonders nahe, aber ich will halt da, das gibt mir so einen Mehrwert. Und das sehe ich dann so, warum soll ich mir irgendwelche Sachen über irgendwelche Superhelden, wo einfach, also was bringt mir das irgendwie, ja, verstehe ich nicht.
Schließlich, liebe Freundinnen und Freunde, bleibt noch der Blick in die Podcast-Woche bei Orke Cool. Und da kann ich euch verraten, holy shit, es steht eine ganze Menge Kram an. Morgen, am Dienstag, für Supporterinnen und Supporter werde ich mal wieder ein Spiel beginnen nachzuholen, das ich bisher sträflich übersehen und vernachlässigt habe, nämlich Prince of Persia Sands of Time von 2003, das erste wirklich gelungene 3D-Spiel in der Welt von Prince of Persia, dessen ersten Teil ich 1989 gespielt und erlebt habe, aber danach ist mir die Serie etwas abhanden gekommen. Und das ist schade, denn Sands of Time gilt als ein extrem gelungener 3D-Plattformer. Werde ich mir angucken. Vorgeplänkel, wir stimmen uns ein. Am Mittwoch, oje, oje, Staffelfinale. Okay, cool, spielt Fallout New Vegas, 9. Folge. 9 Wochen lang habe ich mich Folge um Folge durch die Welt von Fallout New Vegas geschlagen. Ich habe Abenteuer erlebt, ich habe Let's Play-artig von diesen Abenteuern erzählt. Ich habe in jeder Folge auch kleine und große journalistische Exkurse, manchmal sogar Interviews eingebaut mit Menschen, die was zu sagen haben. Und jetzt, 9. Folge, wird das Staffelfinale zelebriert. Ein letztes Abenteuer und danach, in der quasi 10. Folge, wird es einen Rückblick auf die Staffel geben. Ich werde ein bisschen hinter die Kulissen mit euch blicken und erklären, wie ich diese ziemlich aufwendigen Folgen eigentlich produziert habe. Es wird eine kleine Abstimmungsmöglichkeit für alle Supporter geben, die mir mitteilen können, mit welchem Spiel es bei Orke Cool spielt, weitergehen soll. Und dann gucken wir mal, wie dieses Abenteuer so weitergeht. Am Freitag, schließlich blicken wir in die Zukunft. Lea, Irene und ich haben die Release-Kalender des Junis durchgewälzt und empfehlen einander und euch da draußen Spiele, von denen wir glauben, dass ihr sie nicht kennt, aber sie kennen solltet. Große, kleine Empfehlung, übrigens allesamt Spiele, die hier bei Orky Cool müd, ach Quatsch, bei Orky müd, mein Gott, ich bin schon ganz müd. Allesamt Spiele, die bei Orky Myth nicht auftauchen werden und vice versa. Da achte ich immer ganz doll drauf, dass der große Monatsausblick sich nicht doppelt mit den Orky Myth folgen. Also, ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr Supporter werdet und euch diesen Monatsausblick gebt. Und jawohl, am Donnerstag, das darf ich nicht vergessen, gibt's noch was Besonderes. Die neue Ausgabe Orky Cool 3000, meinem Spielezeitschriftchen, das ich jeden Monat für alle Supporter selbst designe und mit exklusiven journalistischen Inhalten fülle. Letzte Woche habe ich es nicht geschafft, sollte eigentlich am Donnerstag erscheinen. was soll ich sagen? Die To-Do-Liste durch die Krankenwoche war viel länger, als ich gedacht hätte. Ich hatte viel damit zu tun, ausstehende Aufnahmen nachzuholen. Deswegen jetzt erst am Donnerstag. Könnt ihr euch aber drauf freuen und bis dahin auf der Webseite von OrkiCool in den alten Ausgaben schmökern. Und dann am Sonntag natürlich eine neue Ausgabe OrkiCool trifft. Freunde, das war's. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Ohren. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Passt auf euch auf, genießt die Zeit und habt immer OrkiCool im Ohr. Das ist gut, das tut gut, macht klug, schön und wundervoll. Und wenn dem nicht so ist, dann tut's mir leid. Ich kann keine Garantien aussprechen, sonst gibt's rechtliche Probleme. Und damit, tschüss, arrivederci und bye bye.